Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Saufen, saufen, saufen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Guten Abend. Womit fangen wir an? Womit fangen wir an?
Och, wir fangen an mit Schaumwein.
Schaumwein! Ich habe extra, habe ich das vorher schon aufgemacht und so einen Champagnerverschluss draufgeklickt, weil ich dachte, nein, nein, nein.
Ja, ich habe es auch vorher aufgemacht.
Nachher fliegt es mir wieder durch die Gegend. Aber
no gushing at the table.
Ja, aber ging. Also war überhaupt wenig Druck drauf irgendwie.
Ja, ja.
So, was ist das denn?
Wir trinken heute drei Weine aus dem Penedès von einem Weingut. Das Weingut war mir tatsächlich aufgefallen vor einigen Monaten wegen seiner tollen Schaumweine, die im Prinzip aus dem Cava-Gebiet kommen, aber nicht mehr Cava heißen, aber dazu komme ich dann nachher nochmal. Mhm. Wir trinken sozusagen den Einstiegswein 2019er. Brut Nature Reserva. Und es gibt aber auch ein paar in der Hörerinnenschaft, die den Memoria bekommen haben, weil einfach irgendwie die Pakete, also der Schäumer war ausverkauft. Aha. Und die Nachlieferung ist nicht rechtzeitig gekommen und dann haben die den höherwertigen Schäumer bekommen. Also viel Spaß damit.
Ja, kann man jetzt auch nicht klagen. Ja.
Nee. Genau, also die haben beide, ich finde die beide super und aber gerade eben auch den, den jetzt die meisten im Glas haben, also der auch angekündigt war, weil er irgendwie für vergleichsweise kleines Geld, finde ich, total abliefert, aber das merken wir ja gleich, ob es dann tatsächlich so ist.
Was zahlen wir denn dafür, wenn du sagst kleines Geld?
Ich glaube 13,90 kostet der normalerweise.
Das ist jetzt nicht, also für einen Schaumwein ist das echt nicht viel.
Für Schaumwein ist es nicht viel und der ist ja irgendwie 2019er Jahrgang, der jetzt im März 23 eben degorgiert wurde. Das heißt, der lag auch 4 Jahre bei denen in den Kellern.
Das will ja auch bezahlt werden, ne?
Das will auch bezahlt werden, genau. So ist es. Also wir sind heute sozusagen im Penedès im Weingut Can Descrigut und Can Descrigut, das ist ja Katalan, dieses Penedès, das liegt ja so um Barcelona herum und Can Descrigut heißt so viel wie, im Spanischen heißt es dann Casa de Descredero, und das heißt übersetzt Haus der Ungläubigen. Ich weiß jetzt nicht,
sehr gut,
woher es kommt, aber vielleicht schon aus dem 19. Jahrhundert, also das Landgut gibt schon, ist aus dem 19. Jahrhundert und aber es sind sozusagen es ist ein jüngeres Paar, Arancha de Cara und Marc Mila, die das Weingut eben seit, ich glaube, 2014 oder so führen. Mhm. Und das Interessante vielleicht daran ist, oder das Besondere tatsächlich, dass Can Descrigut das erste Weingut war in diesem Penedès, die wieder angefangen haben, die seltene Rebsorte Xarello Vermey, also rötlichen Xarello anzubauen. Und das haben wir dann nachher auch noch mal im Glas.
Darum sah der so ein bisschen roséig aus. Ah, okay.
Genau.
Verstehe.
Genau, Xarello ist ja zu 99,5% eine weiße Rebsorte, ne, die auch in dem Cava jetzt mit drin ist, zusammen mit den beiden anderen klassischen Rebsorten, Macabeo und Perelada. Aber normalerweise ist, also Macabeo ist ja so eine Rebsorte, die kommt vor von Südfrankreich bis ins Rioja, wo sie dann Viora heißt, aber es ist alles Macabeo.
Da habe ich sogar auch schon mal gehört, den Namen, ja.
Ja, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen Cava.
Wahrscheinlich dadurch.
Ja. Genau, Xarello ist aber so eine urkatalanische Rebsorte eigentlich. Man weiß auch nicht ganz genau, was die Elternteile sind, aber man weiß schon irgendwie, dass auch die. Also man hat sie nicht genau analysiert, aber es ist schon irgendwie klar, dass sie aus diesem ganzen Bereich irgendwie Penedès stammt.
Ja, joa. Schau mal. Ich finde, der riecht ein bisschen steinig. Also nicht so obstig. Also
nee, riecht nicht so obstig.
Steinig, kräutrig?
Ja, ich würde sagen, so steinig, kräutrig.
Aber eher so Wiesenkräuter, ne? Jetzt nicht so.
Ja.
Nicht so Kümmel. Ja.
Nee, das ist jetzt nicht so Gartenkräuter.
Genau. Ja, genau.
Eher Wiesenkräuter als Gartenkräuter. Überhaupt so ein bisschen Wiese, Blüten, ein bisschen Kamille vielleicht so.
Kamille, stimmt.
So in die Richtung. Also frisch, Ja, so ein bisschen erdig auch tatsächlich. Und ich finde, das ist halt.
Ja, so pilzig, den, ne? Pilzig erdig.
Pilz. Ja. Bisschen mandelig vielleicht.
Okay, die Leute, die gerade im Chat rumhängen und Memoria trinken, sagen Apfelbrioche am Meeresstrand. Was natürlich auch mal eine sehr geile Beschreibung ist.
Ja.
Das hört sich ja richtig geil an.
Das ist auch ein sehr schöner Wein, der Memoria. Der hat dann tatsächlich so ein bisschen mehr von diesen sogenannten Autolysenoten, also so ein bisschen mehr Reife einfach.
Ja. Ne? Aber der ist auch dann direkt 29 Euro, 28, 60, alles
klar. Ja, genau.
Ja, das ist direkt eine Ansage, ja.
Zahlt man dann auch. Genau. Genau, also Brut Nature, Reserva, also ich löse mal das mit der Herkunft auf sozusagen. Ja. Also dieses ganze Penedès ist ja ein klassisches Cava-Gebiet, also ein Gebiet, in dem spanischer Schaumwein entsteht. Das machen die da so seit dem 19. Jahrhundert auch. Ursprünglich heißt der da, hat er da auch Champagne oder Champagner geheißen.
Xampagne geschrieben oder was?
Ja, ja, genau. Xampagne geschrieben.
Super. Das ist ein bisschen was von so einem Mickey Mouse Comic. Xampagne.
Lass mich. Ja, genau. Xampagne. Und damals durfte man das ja irgendwie noch, weil eben der Begriff Champagner oder Champagne nicht geschützt war. Das hat sich ja dann irgendwann geändert. Und man hat dann eben, oder es hat sich dieser Begriff Cava dann irgendwann durchgesetzt.
Ja.
Das Problem am Cava ist zum einen, dass er eben nicht herkunftsbegrenzt ist. Also es gibt auch Schaumweine aus anderen Teilen Spaniens, die Cava heißen. Das heißt, man kann das nicht, auch wenn der meiste Cava eben im Penedès entsteht, muss er nicht im Penedès entstehen. Das ist ein bisschen wie bei deutschem Sekt auch, der kann ja auch irgendwie überall in Deutschland erzeugt werden.
Ach, okay.
Ja, Sekt ist Sekt, so, ne?
Mhm.
Und beim Sekt ist es sogar noch krasser, weil das Traubenmaterial gar nicht aus Deutschland kommen muss. Also das meiste, was ja im Rotkäppchen drin ist, kommt irgendwie aus Spanien, ne? Oder teilweise aus Italien an Trauben und wird dann in Deutschland eben zu Sekt verarbeitet.
Das heißt, Versektung, also es geht eigentlich um die Zubereitungsart, und nicht darum, wo es
herkommt. Ja, genau. Es geht im Prinzip um die Zubereitungsart. Okay. Ja, ja. Genau. Also wenn dann Winzersekt draufsteht oder so, dann ist es, muss es schon ein deutscher Sekt sein, aber ansonsten, oder mit auch deutscher Traubenherkunft, aber sonst eben nicht.
Wenn Winzersekt draufsteht, ist das dann ein Sekt nur aus den Trauben dieses Winzers, von dem ich den Sekt kaufe, oder?
Nee, der kann tatsächlich Trauben zukaufen.
Okay.
Ja. Ah. Kann tatsächlich Trauben zugaufen. Also das ist erlaubt. Okay. Ja, das ist auch tatsächlich ganz gut, weil es in Deutschland teilweise eben dann, also ich sag mal so die klassischen Rebsorten für Sekt oder für Schaumweine, die man in Deutschland so hat, nicht immer unbedingt an einem Ort gleich gut wachsen. Und wenn du dann irgendwie in Franken bist, ist es vielleicht gut, wenn du zum Beispiel einen Spätburgunder, je nachdem, vielleicht in Teilen auch aus Baden bekommst oder
ja,
so.
Ja,
also, ja, so. Genau, und bei Cava war im Prinzip in den letzten zwei Jahrzehnten das Problem, dass der zwar einigermaßen erfolgreich war, aber vor allen Dingen eben so in dieser Billiglinie, die man eben in deutschen Supermärkten bekommt.
Ne? Fresh and it.
Also, ja, genau so. Ja, ja. Ne? Also Deutschland ist ja ein großes Schaumweinland, aber im Wesentlichen dann doch eben wieder für sehr günstige Schaumweine. Und das hat den arrivierten Schaumweinherstellern, die also wirklich gute Qualität erzeugen wollen, eben irgendwann nicht mehr gepasst.
Mhm.
Und da haben sich dann irgendwann zwei Gruppen gebildet. Die eine heißt Classic Penedès und die andere Corpinat. Und das hier ist ein Corpinat. Und die haben sich eben viel striktere Regeln gestellt. Ja.
Ja.
Zum Beispiel, dass ausschließlich zertifiziert biologisch erzeugte Trauben genutzt okay. werden dürfen. Ja. Also ausschließlich. Das muss immer ein biologisch erzeugter Schaumwein sein.
Ne? Moment, woran erkenne ich das auf der Flasche, dass Corpinat draufsteht?
Ja, es steht vorne drauf und hinten ja. drauf.
Das heißt, ja? ich kann alles, Achso, kaufen, alles kaufen, wo Corpinat draufsteht. Und das ist dann der bessere. Oder die bessere, die
Kappa? Ja, ich sag mal, also zumindest sind die meisten oder fast alle wirklich sehr guten Kava-Erzeuger mittlerweile dort drin in diesem Verbund. Ja, kann man so sagen. Mhm. Und dann gibt's noch diese deutlich kleinere Gruppe namens Classic Penedès, wo es aber ähnlich ist, dass auch dort eben die Trauben biologisch erzeugt sein müssen. Ich weiß nicht, warum es zwei geben muss, zwei Gruppen wahrscheinlich, wenn sie alle zusammen in einer wären, wären sie noch ein bisschen stärker, aber durchgesetzt letztlich oder bekannter ist letztlich mittlerweile diese Corpinat-Gruppe. Mhm. Und andere Regeln sind zum Beispiel die, dass die Schaumweine mindestens 18 Monate Hefelager absolviert haben müssen. Sagen wir mal, ein normaler Cremant, also Richtlinie für ein Cremant oder für ein Sekt, die liegen dann eher bei 9 Monaten. Und hier sind es, ich glaube, bei einem normalen Cava auch. Und hier sind es eben 18 Monate. Und ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Corpinats dann auch Brut Natur sein müssen. Aber ich meine schon, dass die sogar auch Brut Natur sein sollen. Also es ist eigentlich der typische Cava ist ein Brut Natur Cava heutzutage.
Was heißt nochmal Brut Natur? Das war mir
also Brut Natur ist das kein Zucker zugesetzt.
Kein Zucker zugesetzt, okay.
Genau. Also du kannst noch aus der Vergärung einen kleinen Restzucker drin haben vielleicht. Wobei eigentlich immer alle schauen, dass sie das auf Null vergären, mehr oder weniger. Oder auf 1 Gramm pro Liter. Aber es wird dann eben keine Dosage, sogenannte Dosage mehr zugesetzt.
Also ist Brut Natur das gleiche wie Zero Dosage?
Mhm. Genau, okay. Brut Natur ist das gleiche wie Zero Dosage. Okay. Ja.
Ich trinke das jetzt. Ja, weil mittlerweile ist schon, die Perlage raus, glaube ich. Mhm. Der hat aber am Gaumen richtig viel Frucht.
Deutlich mehr Frucht als in der Nase, ne?
Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Ist aber auch ganz schön, finde ich, weil sonst könnte es auch ein bisschen mager sein, ne?
Ja, stimmt. Wenn er die Frucht nicht hätte, könnte auch weg. Ja.
Naja, eben. Also es soll ja auch ein bisschen charmant sein. Also es soll schon eben Druck haben, soll frisch sein, aber es soll ja auch ein bisschen Charme haben. Mhm. Und
so lange
letztlich wurde hier so gearbeitet, dass der Grundwein wie ein normaler Wein ausgebaut wird, was heutzutage auch einfach üblich ist. Also der wird einfach 6 Monate, aber also üblich ist es sowieso, dass der erstmal ja im Fass liegt und durchgären muss. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie lange der Grundwein für sich eben reift. Ne? Man kann ihn ja, wenn er durchgegoren ist, natürlich auch direkt versekten. Mhm. Aber wenn man ein bisschen höherwertigen Schaumwein erzeugen will, dann lässt man auch den Grundwein schon ein bisschen reifen. In dem Fall haben sie das 6 Monate lang getan und auf der eigenen Hefe belassen, was immer so ein bisschen dafür sorgt, dass die Weine stabiler werden. Mhm.
Ich habe jetzt nochmal nachgeschenkt, ohne vorher die Kohlensäure rauszuschwenken, minutenlang. Mhm. Das ist nochmal richtig spektakulär, weil der hat so eine Cremigkeit,
ja,
die mit der Perlage, ich tue mich sehr schwer, dieses Wort zu sagen, ohne ironisch zu sein. Also diese.
Kannst ja auch Mousseux sagen.
Mousseux. Die Cremigkeit. Also die Cremigkeit, die drückt so schön gegen die Perlage. Also.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Weißt du, das ist so ein.
Ja.
Die spielen schön zusammen irgendwie.
Ja. Ja,
und wenn die Perlage raus ist, ist die Cremigkeit irgendwie so, ja, schon ein bisschen cremig.
Fällt nicht mehr so auf, ne?
Ja, genau.
Also das wird so gegenseitig so ein bisschen gepusht, ne? Mhm. Wobei das Schöne an der Perlage ist eben, dass das nicht aufschäumt irgendwie, sondern einfach nur für sich genommen einfach für Frische sorgt, finde ich, ne?
Ja.
Ja. Und ich glaube, das mit dieser Cremigkeit kommt eben dann tatsächlich auch dadurch unter anderem, dass dieser Grundwein dann eben 6 Monate auf der eigenen Hefe ausgebaut wurde. Ja? Also du hast eigentlich schon so eine Grundcremigkeit drin, bevor der Wein dann auf die Flasche kommt und dann ja nochmal Hefe kriegt, nochmal ein Hefelager bekommt, wo nochmal ein bisschen was dazukommt an Cremigkeit. Und so hast du dann irgendwie ist es recht gut ausgewogen, finde ich.
Ja, na? Sehr schön. Vor allen Dingen für was? 13,50, 13, 14 Euro.
Ja, das finde ich, das finde ich schon ja. tatsächlich spektakulär, muss ja. ich sagen. Also, das, also ich in dem Preisbereich kenne ich jetzt nicht so viele Kawas oder Coconuts irgendwie oder überhaupt Schaumweine.
Obwohl die Grieselsachen waren doch auch nicht so teuer, oder?
Nee, das, nee.
Die sind ein bisschen gröber, also ein bisschen grobschlächtiger.
Aber nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
Nee. So in meiner Erinnerung. Nee. So, okay. Nee. Dann halt nicht.
Nee. Aber das geht jetzt, also das Griesel fängt jetzt mittlerweile auch so bei 18,50 an.
Ah, okay.
Ja.
Da, das habe ich aber früher billiger gekauft. Also wesentlich.
Ja, natürlich. Billiger. Klar. Also das hat auch mal 15 gekostet. Aber die sind halt, also die können sich ja eigentlich kaum retten, sozusagen. Die verkaufen ja alles weg. Und dann kann man auch mal ein paar Euro mehr nehmen irgendwann. Ne?
Ja.
Wird ja eher alles teurer. Ich meine, die Flaschen werden teurer, die Korken werden teurer, die Folien werden, es wird alles einfach teurer. Ne? Die Energie, die im Weingut verbraucht wird und so weiter und so fort.
Ja.
Also viele Weinbaubetriebe kommen da ja auch gar nicht so ganz mit. Wenn allein die Flaschen irgendwie von einem aufs andere Jahr irgendwie 30-40% teurer werden, ne? Und wenn du ein paar 10.000 Flaschen brauchst, dann
schlägt das
schon irgendwie rein. Ne?
Ja, das ist direkt eine Investition, eine große, ja.
Ja, tatsächlich.
Hatten wir nicht auch gerade, ich überlege gerade, gab es nicht gerade irgendwo auch die Meldung, dass das Weinjahr so schlecht gewesen sei dieses Jahr irgendwo?
Hm.
Ich weiß es gar nicht. Es gab
gerade die Meldung, dass noch nie so wenig Wein so erzeugt wurde oder lange nicht mehr, so wie in diesem Jahr weltweit. Und das Weinjahr jetzt in Deutschland war schwierig, anstrengend, ja, tatsächlich.
Anstrengend im Sinne von, da kommen tolle Weine bei rum oder
anstrengend? Ja, es kommt sehr darauf an, wie man gearbeitet hat im Weinberg, das ist ja immer so. Das Problem ist so ein bisschen, dass wer nicht sehr viel Zeit im Weinberg verbracht hat und ausgedünnt hat, der hat sich schnell Traubenfäule reingeholt und die Kirschessigfliege ist ein Riesenproblem in vielen Betrieben. Weil manche Rebsorten einfach total schnell weggefault sind, weil es dann irgendwie im September, Ende August, September dann irgendwann angefangen hat zu regnen. Und dann passiert das halt sehr schnell mit der Fäule. Und wenn das dann, ja, gerade bei roten Sorten passiert, dann hast du eben, also bei Frühburgunder oder so, bei frühen Sorten, wenn die dann reif sind, dann sind ja prall die Trauben und dann, wenn dann Regen drauf kommt oder so, dann platzt das auch schnell. Und dann holst du dir die Kirschessigfliegen rein und dann gibt es halt eine Riesensauerei.
Ja.
Und da ist schon viel passiert in diesem Jahr in Deutschland. Ja.
Wenn du diese Fliege drin hast, die macht die Trauben kaputt. Oder hast du dann irgendwie so in einer Traube 3-4 Beeren hängen, in denen die Fliege sitzt und die machen dir dann die komplette Ernte kaputt?
Ja, die können dann auch den Rest anpieksen und also dadurch, dass die dann eben den Rest sozusagen, also die werden sozusagen von so ein bisschen Trauben, faulen Trauben geholt, also angezogen, großtechnisch und dann kommen die dann und dann holen die sich eben auch den Rest der Beeren, indem sie die halt anpieksen und wenn die angepiekst werden, dann fault es natürlich noch schneller, weil dann eben die, ne, klar, weil es dann quasi minimal aufplatzt, dann läuft halt Wasser rein und so und dann fault es halt wie die Hölle, ja. Und so kannst du dir schon schnell irgendwie ganze Rebzeilen und Weinberge irgendwie kaputt machen damit. Mhm. Ja.
Habe ich mich mit Wasser beschlabbert. Ich bin auch und das Mikrofon voll gesaugt. Warte mal. Ja, hier liegt noch ein altes Tempo rum, dann nehme ich das. So, ich vermute, wir sind mit dem Schaumwein fertig, oder?
Ja.
Wo.
Können wir ja später nochmal.
Ja, das rum. Wenn er warm ist.
Wird weitermachen mit Vinomi.
Vinomi,
man merkt direkt an der Flasche, dass es eine Leichtflasche ist. Ne?
Was, wie, was? Ja?
Ja, wenn du die hochhebst. Ja. Der Vermeil ist noch in einer älteren Flasche, also in einer schwereren Flasche. Ja, und der,
stimmt.
Vinomi ist in einer Leichtflasche abgefüllt.
Die ist auch durchsichtiger.
Die Weine sind Die Weine sind insgesamt auch recht leicht. Also die meisten Schaumweine haben ja eher so 12%, der hier hat 11%. Der Vinomi hat 11,5 und der Vermeil hat auch wiederum 11. Ne? Das ist schon, ist ja sehr dezent im Alkohol.
Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich nämlich...
Es kommt alles, ich sagte ja aus dem Penedès, ja. Genauer gesagt, aber aus dem Alt- oder Alto-Penedès, also aus den Höhenlagen des Penedès. Das Penedès zieht sich so vom Mittelmeer, so rund um Barcelona herum, eben bis in die Höhen, wo dann tatsächlich auch in den Höhenlagen natürlich auch die berühmteren Weinorte gerade für Cava eben sind, also San Saloni da Noia zum Beispiel, oder eben benachbart hier dieses Vilobi del Penedès, wo eben das Weingut hier beheimatet ist. Hm. Das heißt, das liegt so irgendwo auf 600 bis 800 Metern, das ist schon ziemlich hoch. Und hat halt den Vorteil, dass du vom Meer natürlich immer noch tagsüber eine schöne Wärme bekommst und es dann nachts schön abkühlt. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich immer ideal für Trauben, weil die dann nachts eben die Säure behalten können auch und die Aromen schön ausprägen können in diesem Wechsel zwischen Wärme und Kühle. Ne?
Mhm. Ja. So, ich bin sehr gespannt, weil ich gestern, also glücklicherweise habe ich rechtzeitig bei dir auf die Webseite geguckt, um zu gucken, wann man das aufmachen soll.
Ja.
Und nachdem ich gestern aber wirklich den ganzen Tag gerödelt habe wie ein Blöder, habe ich doch einiges von diesen Flaschen schon. Also, sagen wir mal, ich bin nicht nüchtern ins Bett gegangen. So, und okay. Ich bin gespannt, wie die jetzt sind, einen Tag später.
Ja.
Aber das ist aber ein. Das ist aber Fallobst.
Mhm. Also ich finde, es hat so eine gewisse reduktive Note, also so was Rauchiges durchaus drin. Ja.
Also ich finde ganz stark Fallobst, also so ein angefaulter Apfel, der so im Garten rumliegt bei meinen Eltern.
Ja, genau,
wo schon mal der Frost drüber gelaufen ist.
Ja, ein bisschen mürbe.
Toll.
Genau.
Ja. Das war gestern anders. Gestern hatte der viel mehr. Ja, wie nenne ich? Also dieses Reduktive war viel, viel stärker aus dem Chemiewerk, würde ich sagen.
Das Reduktive?
Also, ja, ja.
Also mehr Gummi sozusagen?
Ja, genau, oder genau, ja, genau. Ja, ja, mehr, okay. Mehr
Freitagtasche, okay.
Mehr Freitagtasche.
Ja. Mhm. Ja, also heute finde ich es schön. Also ich fand es gestern auch ein bisschen anstrengend. Also ich hatte noch reingerochen. Fand ich es auch ein bisschen anstrengend, aber heute finde ich es schön. Also es macht einfach es macht einfach so oft Sinn, gerade jüngere Weine auch wirklich Zeit zu geben, Luft zu geben. Ich hatte heute ein bisschen was von Prüm verkostet, von der Mosel, also Johann Josef, also J.J. Prüm. Das ist ja so eines der berühmten Moselweingüter, die eben nur so Kabinett-Spätlese-Auslese machen. Und die sind ja berühmt für ihren Prümmstinker. Das ist immer so eine Mischung aus Spontanvergärung und Reduktivität, ne?
Mhm.
Reduktion. Und das ist eben gerade, wenn die Weine jung sind, und ich vertexte die ja dann, wenn sie jung sind, natürlich irgendwie total ausgeprägt.
Ich muss gerade an René Magritte denken. Man muss seine Weine betexten, wenn sie jung sind. Sehr schön.
Ja, ja. So, und wenn du die aber tatsächlich öffnest am Abend vorher und sie offen in, oder auch geschlossen, aber wenn du ein bisschen was rausnimmst oder eben offen in den Kühlschrank stellst, dann präsentieren sie sich tatsächlich am nächsten Tag schon viel weiter und viel schöner. Und hier ist es auch so, finde ich. Zumal hier eben auch wenig geschwefelt wird und die eben auch so ein bisschen mit sozusagen mit dem eigenen Trub arbeiten. Das heißt eben mit... Das Ganze vergären eben mit ihren weinbergseigenen Hefen und das dann eben auf dieser ganzen Hefe lassen. Da kommt ja einiges zusammen, wenn das vergoren ist. Dann hat man ja wirklich unten eben diesen Trub. Haben wir ja in der letzten Zeit einfach häufiger gehabt, weil es einfach Sinn macht, das so zu machen und die Weine einfach viel ausdrucksstärker werden. Also in Deutschland sagt man ja gerne mal, oder die deutschen Winzer, dass man die Weine mit Speck und Dreck ausbaut. Also ne, mit allem, was wir haben. Wobei eben diese Hefe nicht dreckig sein darf. Das funktioniert wirklich nur, wenn es gut werden soll, dann auch eben eigentlich nur mit Weinen, die keine Chemie gesehen haben und die Hefe eben auch sehr sauber ist. Ne? Mhm. Also sonst geht es nicht. Und denke, ist hier der Fall. Es gab so eine kühle Vorvergärung, das heißt, die Trauben wurden gelesen im Weinberg, kamen dann ins Weingut und wurden dann erstmal irgendwo kühl gestellt für ein paar Tage. Also dann fängt ja so ein bisschen so interzellulär die Vergärung schon in den Trauben an. Mhm. Und dann kommen die eben, dann werden die eben langsam abgepresst. Dann kann es halt sein, dass der Saft noch so ein bisschen auf den Schalen stehen bleibt, ne? Für ein paar Stunden oder vielleicht ein, zwei Tage und dann geht die eigentliche Gärung eigentlich los, ne? Und das passiert hier halt im Edelstahl, Gärung und dann eben auch der Ausbau.
Jetzt gucke ich mal.
Ja. Ich finde halt, dass diese Reduktionsnote, die geht so ein bisschen Richtung Graphit, so ein bisschen Bleistift-Graphit.
In der Nase?
Ja, in der Nase, finde ich. Ich finde es auch sehr steinig wieder. Also da ist auch Stein drin, ein bisschen geriebener Stein drin. Dann eben dieser Mürbelapfel finde ich auch mit Schale. Aber halt auch wirklich was frisch Zitrisches. Ne?
Boah, der hat aber richtig Bums am Gaumen, du. Boah.
Ja, vor allem ist das sehr straight, ne? Das hat einen ganz schönen Druck. Also,
ja.
Das ist sehr saftig, so ein bisschen salzig, ja. Was eben auch durch dieses Hefelager kommt, definitiv. Ne? Okay. So diese Salzigkeit, die wir ja so in vielen Weißweinen auch in den letzten Monaten gehabt haben. Das ist immer auch ausgeprägt bei den Weinen, die eben auf ihrem eigenen Trub liegen bleiben.
Boah, den finde ich sehr geil. Der war gestern schon schön, aber heute ist der richtig geil. Boah. Mhm. Auch wieder so, also er hat auch so ein bisschen was Bitteres wieder. Mhm.
Ja.
Und kleidet damit aber wirklich den Mund aus. Also normalerweise habe ich das nur so ein bisschen hinten so in den Bäckchen. Aber
ja.
Das ist so überall, aber das ist echt geil. Boah. Ich guck gerade. 11,10 Euro. Super.
Ja, ist das nicht teuer?
Überhaupt nicht.
Es ist halt auch wirklich insgesamt keine so teure Gegend für Wein. Ne? Also natürlich gibt es Ausnahmen, klar. Mhm. Aber insgesamt, also ist es, gibt's, finde ich, wenig Ecken in Spanien oder überhaupt in Europa, wo du so viel Wein fürs Geld bekommst. Wir hatten ja auch schon mal was von Sella Credo und dem Weingut Weingut Recaredo. Also das gehört auch zusammen, die kommen ja auch aus der Ecke. Und die machen ja auch vergleichsweise, obwohl das Weingut Recaredo, also die Corpinatz machen, irgendwie wahrscheinlich zu den drei besten gehört, die es in Spanien gibt, sind die Einstiegsqualitäten alle weiterhin ausgesprochen günstig. Und die Stillweine, die dann Sella Credo heißen oder unter Sella Credo vermarktet werden, eben auch. Und da kriegst du auch ganz viel Wein, ganz viel Bio-Wein, Natural Style eigentlich, wenn man so will, mit ganz wenig Eingriffen, eben auch für kleines Geld. Also es ist toll, es ist ein tolles Gebiet und genau, schwankt so ein bisschen zwischen Klassik und Moderne. Also ich glaube, das Weingut, das Penedès wieder bekannt gemacht hat, war Torres.
Mhm.
Ja, kennt jeder eigentlich, ne? Ist so eines der ganz großen Weingüter, die, ich weiß nicht, wie viele Weingüter die allein in Spanien haben, bestimmt 10 oder 12, wenn nicht mehr. Und dann auch noch was in Übersee, also in Südamerika. Und das waren so die ersten, Miguel Torres war so der erste, der dort Weine gemacht hat, die international Beachtung gefunden haben. Ja. Und allerdings mit französischen Rebsorten. Das ist ja häufiger so. Also das hatten wir auch schon mal in Sizilien, ne? Da war es eigentlich genauso. Da, nach den Weinen hat kein Hahn mehr gekräht und dann kam jemand und hat Chardonnay, Syrah und Merlot gepflanzt und das hat dann gepasst und so war es bei Torres auch. Ne? Die haben dann französische Rebsorten gepflanzt, haben gute Weine draus gemacht und wurden damit erfolgreich und haben dann selber aber eben auch dann wieder zunehmend auf die alten Rebsorten gesetzt und so eben dann auch viele andere Weingüter. Und ja.
Ich finde den
voll. Torres ist mittlerweile ganz interessant. Es gibt selten Weine, die ich jetzt wirklich so toll finde, weil ich sie so ein bisschen zu geschmeidig und allglatt finde. Aber es ist nicht nur, glaube ich, das größte Privatweingut in Spanien. Die haben auch alles auf Nachhaltigkeit und Bio-Weinbau und so weiter umgebaut und das für mehrere hundert Hektar. Das ist schon durchaus beeindruckend, was sie da geleistet haben. Ja.
Also, den würde ich gerne mal im Sommer trinken.
Mhm. Es ist wirklich. Ist bei dir kein Sommer mehr. Komisch.
Im richtigen
Sommer. Die Weine zur falschen Zeit.
Ja, irgendwie.
In den letzten Monaten.
Ist vielleicht ganz gut für die Händler, weil dann kauft man sich halt doch noch irgendwie so ein Dreierkartönchen, um es wegzulegen bis nächstes Jahr, weil ein Jahr hält der ja locker. Wirklich schön.
Ja, auf jeden Fall. Also den
für 11 Euro. Also ja. Super.
Eigentlich müsste er 11,50 kosten, so wie der Prozentsatz an Alkohol.
Wieso? Ach so, oh Gott.
Nur Spaß.
Ja, nee, ich hab's gemerkt. Dann habe ich es auch gemerkt. Nee, aber tatsächlich, ich habe gerade so den Eindruck, also so als wir angefangen haben, so vor 10 Jahren, hatten wir ja auch gelegentlich so ganz spektakuläres Zeug, was man dann noch für sowas wie 8,90 Euro oder so bekommen hat oder sowas. Mhm. Ich habe so das Gefühl, als wäre das genau das. Also ein totales, totales Schnäppchen.
Das 11,50 Euro ist das alte 8,90 Euro, genau. Mhm.
Also wirklich.
Das ist, ja, finde ich auch, weil ich meine, das ist aufwendig gemacht. Das ist alles von. Es ist reine Handarbeit eigentlich, was die da leisten. Mhm. Und dafür ist es echt ein guter Preis.
Ja.
Ja, auch. Es ist einfach. Ja.
Wirklich super.
Ich finde es ein schöner Preis. Also in dem Wein sind es irgendwie so 2/3 vom klassischen Charello und 1/3 etwa von diesem Charello Vermeil. Mhm. Und in dem nächsten, den wir haben, sind es dann eben 100% Charello Vermeil. Und wie ich eingangs schon sagte, es ist, war das erste Weingut, das diese natürliche Mutation sozusagen in größerem Stil angebaut hat. Das passiert ja manchmal einfach, dass Rebsorten sich weiterentwickeln. Also häufiger ist es ja umgekehrt, dass man zuerst die roten Rebsorten hat, so wie bei Burgunder oder Grenache oder so, Carignan, dass man eben erst die roten Rebsorten hat, woraus dann irgendwie so graue und weiße Rebsorten entstehen. In diesem Fall hat sich dann irgendwann eben so eine rotbeerige Variante entwickelt. Das gibt's auch in ganz seltener Form, auch beim Chardonnay zum Beispiel. Ich glaube auch beim Riesling und Silvaner gibt's auch in 4 verschiedenen Farben. Also das passiert halt. Und beim Roten ist es natürlich dann so, dass die Schale rot ist, was man im Wein sieht. Die ist aber auch dicker.
Ja.
Und wenn man dann dem Wein so ein bisschen Standzeit gibt, dann kommt nicht nur sozusagen ein Rosé im Prinzip dabei rum, sondern eben auch so ein bisschen Gerbstoff. Ne? Mhm. Und das sind jetzt tatsächlich 60 Jahre alte Weinberge. Also das sind so, ist glaube ich die älteste Parzelle mit diesem Charello Vermeil, die es da in der Ecke gibt.
Geil. Der ist echt richtig toll. Auch der macht so ein bisschen die Zunge taub. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Ist ein bisschen Dope mit drin.
Ja, es ist so, ich habe auch gerade gedacht, so für mich Ex-Kokser ist das vielleicht genau das, was man haben will. Ach Gott. Nee, super. Also ich muss mich gerade echt sehr zusammenreißen, dass ich mir davon nicht einen Karton kaufe. Hm. Andererseits kann ich mir davon einen Karton kaufen. Das wäre 11,10 Euro. Ich bitte dich.
Ja, es ist, also, es ist toll. Also ich finde es auch. Also der hat irgendwie tatsächlich dann 10 Stunden sozusagen so eine Vorvergärung hinter sich. Mhm. Und hat sich dabei sozusagen so ein bisschen was eben an Farbe und Gerbstoff geholt. Und dann merkt man hier bei dem Wein, merkt man, finde ich, auch wieder diese Hefe einfach, ne? Das Hefelager.
Ja.
Also der Ausbau auf der Hefe. Das gibt einfach neben der Frische, die der Wein hat, einfach so eine schöne Cremigkeit mit da rein.
Sehr schön. So. Wir sind heute schnell. Ich habe aber auch sonst keine Gastro-Tipps und nichts zu erzählen, weil ich nichts. Jetzt ist ja wieder die Jahreszeit, wo man Restaurantbesuche. Wo man immer so ein bisschen so eine Risikoabwägung vorm Gastrobesuch macht, also ich jedenfalls, wo ich denke, ach nee, ich setze mich jetzt nicht in so ein Super-Spreading-Ding. Das hebe ich mir auf für den und den Moment. Also da bin ich dann doch noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich.
Mhm. So. Ja, ich war jetzt mit dem Michael, der auch im Chat ist, und dem Sigi, den du ja auch Ende des Monats treffen wirst, waren wir essen. Was aber jetzt sozusagen für sich genommen kein spektakulärer Gastro-Tipp ist, weil es die kleine Brunnenstraße war, die ich ja schon häufiger erwähnt habe. Trotzdem hatten wir da einen ausgezeichneten Abend. Die waren nämlich, die waren hier, weil Hendrik Thoma eben eine Hausmesse hatte hier in Hamburg, also Wein am Limit, wo die einfach mal hin wollten. Und dann haben wir uns da abends getroffen, was sehr schön war.
Ja, aber das sind halt auch so Momente, wo ich halt sage, okay, dann gehe ich das Risiko halt ein, mit mehreren Menschen in einem Raum zu sein.
Ja.
Aber so, um mal irgendwie nebenbei was essen zu gehen, das mache ich gerade nicht. Also das hebe ich mir dann wieder für den Sommer auf. Am Samstag sind wir auch im Kautan. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Das ist dieser moderne Thai-Küche.
Ah, doch, ja, ja.
Mit dieser spektakulären Weinkarte, die so nur 13 Weine haben. Aber jeder ist gepaart aufs Essen. Also das ist irgendwie, du kannst halt keinen schlechten Wein bestellen da. Das ist, da gehen wir Samstag hin.
Stimmt, du hattest mir die mal irgendwie, als du gerade da saßt, hast du mir die mal irgendwie geschickt.
Ja, genau.
Die Liste, ja.
Also man kennt nichts davon, aber ich habe mittlerweile alles davon getrunken, glaube ich, weil wir waren da schon dreimal. Mhm. Und es ist jedes Mal ein guter Wein zum Essen.
Ja, das ist also, super.
Das ist,
so sollte das sein. Das ist, also das ist sehr cool. Also, und dann brauchst du halt auch nicht mehr als diese 13er Karte, wenn das funktioniert. Ne?
Ja, und ich hatte auch mit dem Chef gesprochen, der sagte, ja, genauso haben wir das auch gemacht. Also wir haben extra darauf geachtet, dass die Weinkarte klein bleibt, aber alles zum Essen passt. Oh, und ich war, weiß ich gar nicht, was ich erzählt habe, dass ich im Zollhaus Rutz essen war hier in Berlin. Im Sommer, das habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt.
Ja, nee, das hast du nicht erzählt. Ich wusste, dass ihr das macht, aber ja, genau.
Woher wusstest du das? Hat ja jemand gebetzt?
Also nee, das hast du mir erzählt.
Ach so, okay. Das war wirklich...
Als ich mit dich gesprochen habe an deinem Geburtstag, habe ich dich gefragt, ob du was Schönes machst. Und dann hast du gesagt, nee, heute nicht, aber am Samstag gehen wir ins Zollhaus.
Ah ja, genau. Und also das Essen war toll. Aber was noch viel, viel spektakulärer war, war, ich habe noch nie ein so gutes Weinpairing gehabt. Also das war bestimmt fehlerhaft und tralala, aber am Ende geht es ja darum, ob es mir schmeckt oder ob es mir nicht schmeckt. Und das war total super.
Das verantwortet, glaube ich, die Nancy Grossmann und mit der saß ich gestern irgendwie beim Feinschmecker Riesling Cup und habe zusammen verkostet.
Ja, falls du die nochmal siehst, schönen Gruß. Also das
Chapeau.
Chapeau. Ich habe echt doch gar nicht. Und die hatten auch einen Schaumwein als Entree, der nur für sie abgefüllt wird, weil das irgendwie die Menge nicht hergibt.
Weil es halt das Rutz ist,
genau. Und weil es halt das Rutz ist, genau. Und der war auch so geil, dass ich hatte halt richtig viel getrunken, dass ich dann irgendwann dachte, ach komm, ich frage mal, was das kostet, eine Flasche mitnehmen. Aber da wollten sie dann, glaube ich, doch irgendwie 60 € für haben oder so. Und habe ich gedacht, nee, lass mal. Also das ist dann doch zu viel. Also sehr ärgerlich, weil eigentlich hätte ich die gern gehabt, die Flasche. Aber eine Flasche für 60 €, das muss auch nicht. Weil der war super, kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Also echt toll. Auch das Personal war auch super. Also es ist ja mittlerweile, das Personal wird ja auch immer schlechter. Also ich werde nie vergessen, wie mies wirklich der Service in diesem eigentlich sehr, sehr guten Restaurant ist, nämlich der Long March Canteen, hatte ich, glaube ich, von erzählt.
Das davon hast du erzählt.
So ein Chinese. Ja, genau. Und das ich werde das nicht vergessen, also wie mies dieser Service war. Das ist total schade.
Ja, es ist halt ein Riesenproblem. Ne? Ja, ja. Also entweder die Läden machen zu, weil sie niemanden mehr finden, oder sie finden halt, ich habe jetzt auch von Leuten gehört, die im Piemont waren und in keinem klassischen Piemonteser Restaurant mehr einen Piemonteser oder einen Italiener getroffen haben. Die wollen das anscheinend alle nicht mehr machen und das ist schon krass irgendwie.
Ja, die wollen halt nicht genug zahlen, ne?
Ja, die wollen also nicht zahlen.
Irgendjemand muss anfangen. Also ich kann es verstehen. Also ich habe den ehemaligen Hörer von mir, der ist verstorben mittlerweile, der hat ein kleines Restaurant in Bayern, so eine Kleinstadt. So Bistro mit, ne, hier so Schnitzel und so all das. Und der hat halt auch immer gesagt, ja, ich würde meinen Leuten echt gerne viel, viel mehr Geld zahlen, aber die Leute, die bei mir essen kommen, die sehen es überhaupt nicht ein, mehr als 12,90 für ein Schnitzel zu zahlen. Und wenn du dann irgendwie 16 € für ein Schnitzel nimmst, kannst du das gar nicht, du kannst gar nicht sagen, ja, das ist halt bei mir teurer, weil der Typ, der dir das Schnitzel bringt, kann von seiner Arbeit komfortabel leben oder zumindest anständig leben. Funktioniert halt nicht. Und irgendwer wird damit anfangen müssen. Also unsere Restaurantbesuche müssen einfach teurer werden. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen selber werden, hin.
Dann muss es halt auch noch funktionieren. Also ich meine, wenn ich so auf die gucke, was der wie sich so das Nobelhart und Schmutzig jetzt in den letzten Monaten verändert hat, mit den Angeboten, die sie machen. Also irgendwie sonntags irgendwie gibt es irgendwie ein eigenes Gericht, mittwochs gibt es ein eigenes Gericht, weiß nicht, Schnitzel oder Cordon Bleu oder Sauerbraten oder so, ich weiß es halt nicht genau, aber wo du nicht mehr die ganze Karte, eben kein ganzes Menü mehr nehmen musst oder du kommst irgendwie abends vorbei nur auf eine Flasche Wein und eine Kleinigkeit. Das gab es früher alles nicht in dem Restaurant. Aber der muss halt auch gucken, wo er bleibt. Und
ja, weil ich es
halt auch nicht mehr. Ne?
Finde ich aber auch gut, weil ich finde es da total schön. Also ich bin da gerne. Mhm. Aber ich habe halt nicht irgendwie, ich habe halt nicht ständig 600 Euro übrig, um mit zwei Personen da essen und trinken zu gehen.
Also nee, genau, aber das kostet es halt, wenn du deine Leute vernünftig bezahlst, wenn die auch Urlaub machen dürfen, wenn du deine Lieferanten vernünftig bezahlst, dann kostet es halt so viel auf dem Niveau, ne? Ja. Und wenn da dann irgendwie 10 Leute tagsüber die Küche vorbereiten, damit abends gekocht wird. Das ist schon krass, aber ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ich habe jetzt auch irgendwie gerade von einer gelesen, von einer Sommelier, die im Münchner Sterne-Restaurant angefangen hat und nach 6 Wochen wieder aufgehört hat. Ja.
Wow.
Und wenn ich dann eben höre, dann, das kann ich mir direkt zusammenrechnen. Ne? Die haben zwar nur eine 4-Tage-Woche, aber die machen Mittags- und Abendservice. Mhm. Ja, da kannst du davon ausgehen, dass die irgendwie von, ich sag mal, von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts irgendwie arbeitet, ne?
Ja, und vielleicht irgendwie 4 Tage, 2 Stunden Pause dazwischen hat oder sowas.
Dann, danach bist du im Eimer, ne? Ja, ja, das machst du nicht lange.
Nee. Ne? Ja, da wird sich was ändern, denke ich mal, in der nächsten Zeit. Muss. Aber vielleicht ist es auch okay. Vielleicht.
Ja.
Das war ja auch irgendwie ein bisschen. Also ich kann natürlich nur von Berlin sprechen, weil das ist halt eine Metropole und die gibt es unendlich viel. Aber es gab ja wirklich auch an jeder Ecke Gastronomie und alle waren nur halb besetzt und irgendwie sind sie über die Runden gekommen. Mhm. Vielleicht muss da jetzt tatsächlich auch einfach so eine Marktbereinigung mal stattfinden, sodass wir dann am Ende das auch viel stärker wieder zu schätzen wissen, wenn wir irgendwo was essen gehen.
Ja, wird also passieren, denke ich.
Gucken. Ja klar, also wenn die Mehrwertsteuer jetzt wieder hochsetzen, also auf ein Normalniveau setzen, da heulen ja jetzt auch schon wieder alle rum. Wo ich auch denke, ja Leute, natürlich kommen dann weniger Leute essen, weil sie weniger Geld haben, aber
das Problem ist, dass halt
das ist Marktwirtschaft, die ihr immer haben
wollt. In den letzten Monaten.
Ja, exakt.
Egal wer, ich meine, das Doofe ist halt, die Gastronomen kriegen es nicht, aber hier, weißt du, Siemens, Energy, die kriegen es dann zum Schluss. Ja, die kriegen es. Und das ist halt irgendwie auch immer dasselbe. Das ist das, was mich daran ärgert eigentlich. Dass es dann doch immer welche gibt, die Kohle kriegen. Mhm. Das sind halt die letztlich irgendeinen Scheiß aussortiert oder outgesourced haben, was nicht vernünftig läuft. Eigentlich müsste ja Siemens selber irgendwie die Kohle zahlen und stattdessen werden wir das dann tun.
Die Eigentümer von Siemens müssen es, also sind die Aktionäre, aber die werden ja zur Kasse gebeten. Ne? Also, aber die sind eigentlich diejenigen, deren Problem das erstmal zu sein hat. Und wenn die pleite sind, alle, dann ist es das Problem des Steuerzahlers und dann kann man nochmal darüber diskutieren, ob man einen Laden, der auf so eine Art und Weise pleite geht, überhaupt noch weiter behalten will. Ja. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und gleichzeitig kriegt halt der Typ, der dir dein Essen kocht und an den Tisch bringt, der kriegt halt nicht genug. Ja. So. Ja. Ja, shit. Komm, lass uns weiter trinken. Das ist so alles nicht auszuhalten sonst.
So. Ja, diesen Vermeil, das wird so schön. Also, wenn es länger im Glas ist, das.
Okay.
Es hat dieses Schalige, hat ich es drin.
Hab noch nicht eingeschenkt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich fand den gestern Abend. Ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig.
Ja, der hat sich total verändert.
Also ich habe den aufgemacht, habe gedacht,
sogar auch ein bisschen schwierig gestern Abend. Jetzt finde ich den super schön.
Ich fand den richtig langweilig. Also ich habe gedacht, wenigstens Alkohol drin. So.
Okay. Ja dann.
Oh ja, da ist was passiert.
Ja.
Hm. Oh, der ist auch ganz fein. Also sehr, das hat was Elegantes. Was ist denn das? Schalig trifft es eigentlich ganz gut. Aber eben nicht die Schalen der Beeren, sondern.
Nee, das ist schon eher so eine Birnenschale.
Das ist auch eine, so ein eine dickere, grobere Schale, ja, genau.
Ja, genau.
So eine gesprenkelte, ja, wie bei der Birne, ja.
Da ist aber auch so ein bisschen was Rotbeeriges drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie.
Das,
was jetzt auch kein Wunder ist eigentlich bei roten Schalen, aber dass da so ein bisschen was, so rote Tupfer mit drin sind, aber es hat halt auch was schön Erdiges, finde ich.
Ja.
So was steinig-erdiges. Fällt mir schon sehr gut.
Der ist Rosé. Ist das eine Rosé?
Eigentlich ja. Weil im Prinzip ist das ja eine rote oder roséfarbene Traube.
Ja.
Das ist dann eigentlich schon ein Rosé. Ja. Auch wenn der klassische Charolo eben weiß ist, aber der hier ist es halt nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wo er sozusagen offiziell einsortiert wird. Aus dem Grauburgunder kannst du ja auch ein Rosé machen.
Ja.
Der wird aber eben, obwohl es eigentlich ja eine graue Rebsorte ist, die es halt offiziell nicht gibt, wird es dann halt unter die weißen Rebsorten gepackt.
Wie? Ja. Grauburgunder gibt es offiziell nicht?
Doch, Grauburgunder gibt es schon, aber es gibt keine grauen Rebsorten offiziell.
Ach so,
also, okay. Es gibt nur rote oder weiße. Dabei ist ja eigentlich grau, also ich sag mal Grauburgunder, also Pinot Gris oder Grenache Gris oder Sauvignon Gris und so, das sind eigentlich alles von der Traubenfarbe her ist es ja keine weiße Rebsorte mehr, ja. Von der Schalenfarbe mehr, sondern das geht irgendwie eben ins kupferfarbene, grau, kupfer, roséfarben rein, ne? Aber okay. Es ist definitiv nicht mehr gelb, grün oder weiß.
Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Pinot, also Grauburgunder, Pinot Grigio,
ja.
Also der immer viel zu kalt in schlechten Gläsern serviert wird, in billigen Kneipen, dass die Beerenfarbe eine ganz andere ist.
Doch, das
habe ich irgendwie drüber nachgedacht. Ja. Wir müssen echt, irgendwann müssen wir es mal schaffen, unseren Ausflug in die Weinbaugebiete zu machen, dann erklärst du mir den ganzen Kack.
Ja, das müssen wir mal machen, genau. Ja. Mit Podcast aus dem
Podcast aus dem Wohnmobil, genau.
Ja.
Chat schreibt, erinnert mich fast ein wenig an die Cidres von vor ein paar Sendungen. Ja, das ist genau, das ist ein Cidre, aber nicht so auf 12, nicht so Fuß. Ne, so.
Ja, es ist genau, super. Es ist halt nicht so. Ja. Aber es hat diese genau, es hat diese Noten von diesen etwas säuerlichen und leicht bitteren Äpfeln, die in Cidre gerne verwendet würden. Ne? Das aber eben in mürber Form, würde ich sagen. Ne?
So. Und da ist auch das. Ist das Anis? Da ist irgendwas Weihnachtsmarkt ist da drin. Ist das Anis, Fenchel,
ja, genau,
irgendwie
das
sowas?
Ist Anis. Anis. Ja, das ist Anis, Fenchel, so die Ecke. Ja.
Ne? Das ist Weihnachtsmarkt.
Ja. Kerbel, Anis, Fenchel, so aus dieser Richtung kommt das.
Jetzt bin ich gespannt, was der im Mund macht. Du müsstest mich jetzt sehen. Ich versuche die ganze Zeit, mein Mund macht ab, weil ich was sagen will. Und meine rechte Hand bewegt sich immer so von meiner Oberlippe weg, nach vorne so ein bisschen und öffnet sich dabei und fährt dann wieder zurück, weil mir die Worte fehlen.
Ah.
Das ist.
Das ist.
Der schmeckt, wie er aussieht. Der, ja. Der schmeckt kupferfarben.
Ja, der schmeckt kupferfarben.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja, der schmeckt eigentlich ein bisschen so, als käme er aus einer Kelleramphore, finde ich. Die haben auch häufiger so ein bisschen so dieses kupferfarbene. Dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Textur, aber ja, ich finde, er schmeckt eigentlich überhaupt nicht so, als käme er aus dem Edelstahltank. Aber ich glaube, er ist im Edelstahltank ausgebaut worden, so wie der andere eben auch. Das finde ich schon durchaus beeindruckend.
Ja.
Was aber wahrscheinlich einfach auch an der, an dem Hefelager liegt. Meistens, die meisten, die ich kenne, die bauen dann die Weine, die wirklich auf der Vollhefe bleiben, dann doch eher im Holz aus oder in der Amphore eben. Und seltener im Edelstahl. Das ist schon etwas ungewöhnlich, aber es ist, das ist schon erstaunlich.
Aber ich kann den. Ich kann ihn geschmacklich überhaupt nicht einordnen. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, reife Birne oder was man halt so redet.
Ja, wobei ich schon auch das Gefühl habe, also das geht schon so aus dieser Birne-Apfel-Quitten Abteilung ist da schon was drin, aber es ist halt noch deutlich mehr. Ne? Ich finde, dass dieses Anis-Fenchel, was so in der Nase ist, hier auch wieder vorkommt.
Stimmt. Das ist es, was das Ganze auch so, was das so schwierig macht. Also was so wenig Obst erkennen lässt. Ja.
Ja. Das hat weniger Druck als der Vinomi.
Aber dafür ist er wesentlich feiner. Ist
deutlich seidiger, feiniger, feiner, eleganter, weicher. Ist aber ähnlich salzig hinten raus, was ich total schön finde. Die Säure ist einfach auch deutlich weicher. Und trotzdem wirkt der Wein frisch. Der Vinomi hat auch deutlich mehr Zitrusfrucht, finde ich. Das hat er kaum. Ja. Wenn dann irgendwie so eine reife Blutorange, vielleicht so ein Tupfer, aber insgesamt nicht viel, finde ich. Aber es ist trotzdem einfach ein frischer Wein. Das ist schon schön. Gefällt mir gut.
Der hat richtig, was hat der denn? 11 Umdrehungen.
Ja, ja.
Ich hätte jetzt sowas wie 12,5 oder so erwartet. Also irgendwas, weil der hat ja auch Hitze. Schönes Paket.
Ja, das ist mal wieder so ein richtig schönes unter 40 Euro Paket, ne?
Super, ja, ja.
Gut. Das hat der Bernd Kreis gut gefunden da. Da fahre ich jetzt am Wochenende hin, am Sonntag.
Schönen Gruß.
Zur Hausmesse.
Schönen Gruß, bring mal einen Karton mit. Ja, super. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich fand den gestern irgendwie so, ja, so.
Ja, der war auch
ein bisschen dünn, wässrig.
Deutlich weniger offen.
Ja, genau. Ja,
so. Der war auch total unruhig, fand ich gestern.
Unruhig, okay.
Ja, ich fand ihn unruhig irgendwie. Und jetzt hat er sich so richtig gefunden. Ich bin mal gespannt. Ich gehe morgen ins Antika. Und Tika mit T-I-K-K-A, dann weißt du schon, was das für ein Restaurant ist.
Tiki-Bar, yay.
Genau. Es gibt nämlich so gut wie keine guten indischen Restaurants in Hamburg und ich liebe ja indisch.
Anscheinend gibt es in ganz Deutschland keine wirklich guten indischen Restaurants oder ich habe noch nie von einem gehört.
Ich habe jetzt vom Antika gehört, das hat mir jemand empfohlen. Und witzigerweise, ich bin ja gestern eben zu diesem Riesling Cup gefahren und weil hier meine S-Bahn irgendwie gerade nicht fährt wegen Bauarbeiten, habe ich dann tatsächlich ein Taxi genommen.
Ja.
Und drin saß ein Inder.
Sehr gut.
Und wir sind natürlich schnell ins Erzählen gekommen und dann stellte sich heraus, dass eine seiner Töchter da längere Zeit gearbeitet hat und sie auch eigentlich quer gegenüber wohnen. Und er meinte, das wäre schon richtig gutes Essen da. Und
okay.
Da bin ich jetzt umso gespannter drauf.
Ja, Authentica, vermute ich.
Authentica. Ah, ja, okay. Authentica.
Ja, ich bin gespannt. Du wirst darüber berichten.
Ich werde darüber berichten beim nächsten
Mal. Und falls irgendwer aus der Hörerschaft ein wirklich gutes indisches Restaurant, nicht einen guten Inder, weil den habe ich selbst, der heißt, das ist meine Ehefrau, die ist eigentlich das beste indische Restaurant, das ich in Berlin kenne, wenn die indisch kocht, ist es immer umwerfend. Falls irgendwer sowas kennt, ich würde mich sehr freuen über Kommentare auf rind.de.
Ja, weil ich war ja mal im India Club in Berlin. Da bin ich hingekommen, weil ich tatsächlich mal beim unendlichen Podcast, die reden ja irgendwie immer so begeistert da von ihrer eingekauften Kulinarik, mit denen sie die Gäste bewirten. Und da hatten sie halt einmal Essen aus dem India Club und fanden das ganz großartig. Okay. Aber da müsste ich jetzt nicht nochmal hin.
Ah, okay.
Das war jetzt nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht beeindruckend.
Ja. Ja, so wie ich dann in London.
Das Beeindruckendste waren tatsächlich die alkoholfreien Cocktails da. Die waren nicht gut. Aber ansonsten war es halt gut, aber nicht. Ja.
Ja, nicht so, dass man immer wieder hinrennen wollen würde.
Nee, genau.
Ja, ja. Ja. Das ist komisch. Warum kriegen die das alle nicht hin? Ja, gut, weil die Leute trotzdem kommen. Ach, bei einem schönen Japaner war ich neulich noch. Warte mal, es ist jetzt, weiß ich gar nicht. Japanisches Restaurant, ich muss das googeln, weil ich nicht mehr weiß, wie das heißt. Sonntagstraße. Das war so ein Zufallstreffer. Warte mal, ich hab's gleich. Mhm. Falls nicht, hey, ist Podcast. Genau. Nogi ist es. Winzig kleiner Laden auf der Sonntagstraße in Berlin-Friedrichshain.
Ja.
Und ja, also winzig kleiner Laden einfach. Ist so japanischer Imbiss eigentlich. Also kriegst du so deine Dumplings und Miso-Suppe und diesen ganzen Kram. Aber alleine diese Miso-Suppe, ich habe noch nie so eine gute Miso-Suppe gegessen. Also normalerweise ist das ja immer so ein bisschen salzig und schmeiß was Tofu rein, ey. So irgendwie so ein liebloses Ding irgendwie. Und das war da komplett anders. Also das kann ich echt empfehlen. Also ja. Cool. Nogi in Berlin, genau.
Ja, der indische Taxifahrer, der übrigens mit mir teilt, dass er auch immer Schreiner war und eben auch wegen Allergien aufhören musste. Der hat mir tatsächlich auch noch ein Restaurant empfohlen und der Flori, also mein Sohn, der gerade auswärts ist, der hat dort jemanden kennengelernt, also eine Mitstudentin, die halb Inderin ist und auch in Hamburg sonst wohnt und die hat auch noch eins empfohlen. Also ich habe jetzt drei zum Ausprobieren, ich werde berichten.
Ja. Ich schreibe das mal in die Shownotes hier, sonst. Ja. Friedrichshain. So. Ja, nee, das war echt gut, stimmt. Habe ich völlig vergessen. Da saßen wir an einem der wärmeren Tage zuletzt, saßen wir draußen oder mittags sogar. Dann war so ein Mittagsmenü. Das war echt toll. Also ich war sehr begeistert, ja. Naja.
Ja. Der Sven Rudloff sagt gerade, der hat ja nun seine England-Podcasts gemacht und hat ja auch in UK gelebt. Klar, ne? Also ich meine, der war irgendwie in Leicester, größte indische Gemeinde der Insel. Also ich war auch ein paar Mal in London indisch essen und fand es großartig. Ja. Sowas habe ich in Deutschland halt irgendwie noch nicht erlebt.
Nein, tatsächlich. Also sogar diese indischen Imbisse in irgendwelchen Souterrains.
Ja, sind besser.
Wo du denkst, hoffentlich werde ich nicht ausgeraubt. Selbst die sind besser als ein richtiges indisches Restaurant, was ich hier in Deutschland bisher alles gesehen habe. Ja, das ist wirklich
schön. Auch chinesisch. Ich habe da so grandios chinesisch gegessen, in London. Das habe ich hier auch noch irgendwo erlebt. Ich meine Köln da in dem Laden am Dom. Der auch schon ziemlich gut ist. Es gibt ein chinesisches Restaurant, die haben zwei Karten, einmal für die Deutschen und einmal für die Chinesen mehr oder weniger oder die sich ein bisschen besser auskennen. Es gibt hier in Hamburg allerdings auch eins, was ganz gut ist. Und da kriegst du dann auch halt so eher so typische chinesische Sachen, Hühnerfüße und so weiter, die du sonst eben nicht bekommst.
Ja, davon haben wir hier in Berlin auch mindestens zwei. In einem war ich mal, das war hab vergessen, wie es heißt, das ist auf der Leipziger Straße. Da war auch die halbe Karte nicht auf Deutsch. So. Mhm. Mhm. Und ich war da halt mit einem Freund, der ein Jahr in China gelebt hat, und der meinte, ja, ich bestell mal. Und ich, ja, mach mal. Was war schon geiles Essen, aber mir hat halt auch so die Fresse gebrannt hinterher. Das war wirklich sehr unangenehm.
Ja, verstehe.
Tja. Ja. So, du hattest gesagt, wir würden am Ende noch mal den Schaumwein probieren. Ja. Ich mache mal eben mein Glas sauber.
Noch ein bisschen Frische hinterher.
Ist voll gesaut. Warum bin ich nicht in der Lage, mir Wasser einzustellen? Was ist denn
das? Ich weiß nicht. Beim Schaumwein würde mich das ja jetzt nicht wundern.
Nee, mich auch nicht. Aber anscheinend ist der Ausguss von meiner fancy-schmancy-Hipster-Wasserflasche mit Dings drumrum.
So, kann ja in der Zeit schon mal was zur nächsten Sendung erzählen. Ja. Die findet ja traditionellerweise als Weihnachtssendung statt im Dezember, und zwar am Nikolaustag, also am 6. Dezember.
Nikolausi.
Und was wir bisher noch nie hatten, machen wir diesmal. Wir laden sozusagen den Weinmacher, den Weingutsleiter Gernot Kollmann mit ein. Der wird also live mit dabei sein. Ha. Und wir trinken dann natürlich vier Weine vom Weingut Immich Batterieberg.
Also alles von Gernot.
Ne? Cool. Genau, alles vom Gernot und diesmal vier Weine, weil ich dachte, das muss irgendwie fehlt bei dieser Weihnachtssendung immer auch nochmal so ein Dessert. Also wenn man tatsächlich mit den Weinen auch mal ein Menü begleiten will, dann fehlt noch so ein bisschen ein Abschluss, was so ein bisschen Restsüße hat. Ja. Das machen wir diesmal einfach. Also Schaumwein, trockener Riesling, Spätburgunder und ein Restsüßer Riesling. kommt morgen ins Blog. Genau. Und dann kann man bestellen und den Gernot haben wir dann eben mit dabei und dann erzählen wir uns so ein bisschen was zu dritt.
Hat Gernot ein vernünftiges Mikrofon oder soll ich ihm eins schicken?
Nee, du wirst den Ende des Monats hier am Tisch treffen und dann kannst du eins mitbringen.
Ja, dann machen wir das so. Ne? Genau, ja, super. Ja, prima. Achso, der Schaumwein. Ich hab heute sehr wenig gegessen, fällt mir gerade auf. Und allen anderen fällt das auch gerade auf.
Tja, so ist es.
Das Schäumchen fällt jetzt ein bisschen ab gegen den Vermeil. Also.
Der ist nicht so komplex.
Ja, und vor allen Dingen habe ich noch so viel vom Vermeil im Mund, dass der Schaum da nur sehr schwer gegen ankommt.
Ich finde es einfach nochmal sehr schön frisch, muss ich sagen. Und ich mag auch nochmal dieses Trockene am Gaumen, was der nochmal hervorhebt einfach.
Ja, stimmt. Und es ist wirklich ein schönes Limonädchen. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, davon kaufe ich mir noch was und lasse es liegen, bis das Wetter wieder schön wird. Also bis wir wieder über 20 Grad haben.
Ja. Cool.
Ja, schönes Paket mal wieder. So, was hast du hast schon gesagt, wann wir die nächste Sendung machen, was wir da machen.
Genau.
6.12. Ja, dann
Kollmann,
können wir jetzt
Weihnachten im Batterieberg.
Weihnachten im Batterieberg. Genau. Klingt auch irgendwie ein bisschen beängstigend, aber okay. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, weil ich bin sowieso schon wieder betrunken, wie, glaube ich, die meisten merken. Und ich
darf ja nicht, ich vertrage es nicht mehr.
Ich auch nicht.
Kann nicht mehr trinken.
Nein, ich auch nicht. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich zwei Flaschen an einem Abend einfach mal wegmachen können. Das geht nicht mehr. Interessanterweise kann ich besser zu viel Wein als zu viel Bier trinken.
Okay.
Das finde ich irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Also wenn ich irgendwie vier halbe getrunken habe, bin ich am nächsten Tag tot. Und wenn ich eine Flasche Riesling getrunken habe, ist mir am nächsten Tag ein bisschen komisch.
Okay.
Das ist echt seltsam. Jetzt müsste man mal ausrechnen, wie viel Alkohol in vier Halben ist, aber habe ich auch noch nicht gemacht.
Nee, vielleicht hat es einfach mit dem Zusammenspiel mit Hefe und so weiter zu tun. Das das könnte schon sein. Ja.
Na denn, vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.